Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Andreas Rosenfelder, Leiter des Feuilletons, Leiter der Kulturredaktion von Welt und Welt am Sonntag. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie zurück.
Wir schauen auf die Themen dieses Mittwochs und wir können uns ja leider nicht anschauen dabei. Corona wegen sind unsere Gäste weiterhin zugeschaltet. Herr Rosenfelder, insofern kann ich gar nicht sehen, welcher Maskentyp Sie so sind. Sind Sie schon bei FFP2?
Ich bin schon länger bei FFP2. Mhm. Ich finde auch die am Ende doch ästhetisch überzeugend, aber dann denke ich mir auch, wenn dann richtigen Schutz. Und ich habe mir schon letztes Jahr da so einen kleinen Vorrat zugelegt.
Okay, als es noch knapp war. Markus Söder, der Bundeskanzler von Bayern, hat genau diese Masken ja ab jetzt vorgeschrieben im öffentlichen Raum in Bayern. Eine neue Idee vor dem Hintergrund der noch nicht voll ausgesprochenen Ahnung. Der Lockdown ist noch lange nicht vorbei. Das und anderes wird heute Thema sein bei uns. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu einer Stunde Radio oder auch 30 Minuten Podcast. Schönen guten Tag. Es ist nicht offiziell, aber es wird so laut geraunt, dass es wahrscheinlich nur eine Frage ist, wann es denn offiziell wird. Die Verlängerung des Lockdowns, möglicherweise bis Ostern. Bundeskanzlerin Merkel hat in der Fraktionssitzung der Union am gestrigen Nachmittag, also hinter verschlossenen Türen, von sehr harten Wochen bis dahin gesprochen. Jens Spahn, der Gesundheitsminister, hat das heute Morgen im Deutschlandfunk sekundiert.
Es war ja von Anfang an klar, dass das ein harter, ein schwieriger Winter wird. Dass er allerdings jetzt noch mit möglichen Virusmutationen zusätzliche Herausforderungen bekommt, zeigt, dass wir in den nächsten Wochen noch weiter werden aufeinander aufpassen müssen.
Das sagt Jens Spahn, weiter aufeinander aufpassen, der Gesundheitsminister. Wie wir, weiß er auch seit gestern die Mutation des Virus, die eine sehr viel ansteckendere Grundtonart haben soll. Die ist auch hier in Deutschland angekommen. Gleich wird Jens Spahn übrigens auch genau zu diesem Thema und zu weiteren Themen im Bundestag sprechen. Wir sprechen mit Andreas Rosenfelder, Kulturchef der Welt und der Welt am Sonntag. Das sind ja keine guten Aussichten, die sich da vermitteln.
Das sind keine guten Aussichten, aber wer die Pandemie genau beobachtet hat, der wird sich darüber gar nicht so sehr wundern. Also man kann ja auch den Verlauf der bisherigen Corona-Politik so zusammenfassen, dass die schlimmstmögliche Wendung immer eingetreten ist. Das passt ganz gut, dass wir jetzt im Dürrenmattjahr sind. Der hat ja gesagt, eine Geschichte ist erst dann zu Ende erzählt, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen hat. Und damit kann man sich, glaube ich, ganz gut orientieren in dieser Krise.
Okay, mit Dürrenmatt durch die Krise. Dann wage ich jetzt gar nicht zu fragen, ob Sie vermuten könnten, wann dieser Punkt erreicht ist. Oder sollen wir besser zurückhaltend sein?
Ich werde eher zurückhaltend, weil ich habe das Gefühl, dass auch man jetzt wieder beobachten kann, dass eine Strategie, deren Erfolg ja zweifelhaft ist, um es vorsichtig zu sagen, nicht kritisch in Frage gestellt wird, sondern dass man einfach sagt, dann müssen wir noch viel mehr von dieser Strategie hochfahren. Und nach der Logik gibt es da gar keinen richtigen Ausweg, außer das Virus löst sich dann halt tatsächlich doch irgendwann in Luft aus. Oder die Impfkampagne ist, wonach es ja im Moment auch nicht aussieht, so erfolgreich, dass man da im Laufe dieses Jahres mit rauskommt.
Aber würden Sie denn dann sagen, lasst uns mal Strategiewechsel eher erwägen? Sie sind jemand, das sage ich mal, für diejenigen, die vielleicht nicht die Welt und die Welt am Sonntag regelmäßig verfolgen. Ich habe das getan in den letzten Monaten, habe da auch immer mit Interesse gelesen, wie Sie sich da häufig auch persönlich kritisch zu dieser Corona-Schutzpolitik verhalten haben und da ganz häufig differenziertere Wege angemahnt haben. Es gibt ja jetzt auch verschiedene Aspekte oder Gedanken, die wieder in der Welt sind. Die FFP2-Maske von Markus Söder haben wir schon angesprochen, das wäre möglicherweise eher eine kleine Maßnahme. Es gibt aber ja auch von ihm, auch von Markus Söder angesprochen, einen sehr viel weitreichenderen Vorschlag, der heute auch nach wie vor kontrovers diskutiert wird, nämlich die Frage, ob es nicht nur eine sozusagen dringende Empfehlung zur Impfung geben sollte, sondern für bestimmte Berufsgruppen vielleicht sogar eine Impfpflicht. Bevor Sie darauf antworten, Herr Rosenfelder, sage ich Ihnen mal, was Jens Spahn dazu gesagt hat.
Ich finde es einfach wichtig, auch um Vertrauen zu erhalten, dass wir da auch konsequent und klar sind. Es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. Wir setzen auf Aufklärung und Information. Und im Übrigen ist das eben auch eine Frage von Wertschätzung gegenüber den Pflegekräften. Seit Monaten sagen wir, das sind diejenigen, die einen der schwersten Jobs, der schwersten Aufgaben in dieser Pandemie haben. Ich finde, dann sollten wir auch mit ihnen übers Impfen reden.
Also Jens Spahn mit seiner Einschätzung, Herr Rosenfelder, Ihre?
Ich finde, Jens Spahn hat da recht. Es ist, glaube ich, in keinerlei Hinsicht weder politisch noch kommunikativ noch auch juristisch klug, mit so einer Impfpflicht jetzt vorzugehen. Ich denke, ist viel wichtiger, dass wir eine funktionierende Impfkampagne haben, dass wir genug Impfstoff für die wirklich Gefährdeten bereitstellen. Und mit einer guten Kommunikation wird man sicher auch einen großen Teil der Pfleger erreichen. Also viel wichtiger finde ich, dass die Defizite, die auf der Hand liegen und die meiner Meinung nach auch dafür verantwortlich sind, dass wir nach wie vor so schlechte Zahlen und eine so dramatische Situation haben, dass die ergriffen werden. Nämlich, dass man in den Pflegeheimen wirklich entschieden testet und dadurch das Risiko für die Hochbetagten, die ja die am meisten gefährdete gesellschaftliche Gruppe sind, minimiert. Das finde ich viel wichtiger, als jetzt mit so einer Impfpflicht zu operieren, wenn wir es noch nicht mal hinbekommen, genug Impfstoff zu organisieren.
Ich frage mich ja auch immer bei der politischen Strategie, die wir jetzt nach wie vor erleben, ob wir eigentlich ein gutes Verhältnis zwischen Appellen haben, einerseits sich verantwortungsvoll zu verhalten und klaren Regeln. Ich habe da manchmal den Eindruck, die politische Strategie setzt vor allem letztendlich auf diesen appellativen Teil.
Die setzt auf den appellativen Teil, aber ich finde auch, was die Kommunikation in der Krise angeht, dass da auch ein Teil des Problems drin liegt, dass halt immer in Form von Moralappellen und auch oft mit so einem tadelnden Unterton der Bevölkerung gesprochen wird. Das finde ich in zweierlei Hinsicht problematisch. Erstens erreicht man Menschen auf die Art nicht. Ich glaube, man hat auch gesehen, dass dort, wo stärker auf Eigenverantwortung gesetzt wird und an Eigenverantwortung appelliert wird, dass dort die Bereitschaft auch, sich bestimmten Maßnahmen unterzuordnen, größer ist. Und zum anderen lenkt das ja auch ab von der Verantwortung der Politik. Ich finde, also vieles, was wir gerade erleben und dieser Plan, den Lockdown bis Ostern zu verlängern, das ist schon auch in gewisser Weise eine Bankrotterklärung der Politik. Und dadurch, dass man immer nur an die Bürger appelliert, sie sollten doch sich bitte noch besser an die Maßnahmen halten, das lenkt ja auch davon ab, dass es einfach evidente politische Fehler gibt, die gemacht worden sind und die man korrigieren könnte.
Seit Ausbruch der Pandemie sind Sie mir aufgefallen, Herr Rosenfelder, mit Ihrem kritischen Blick auf die politischen Maßnahmen in der Bekämpfung der Pandemie. Sie haben jetzt zuletzt eine, ich würde mal sagen, Breitseite gegen die eigene Zunft veröffentlicht. Die Regierungssprecher ist der Text überschrieben. Teile des deutschen Journalismus hätten in der Corona-Krise eine Wagenburg um das Kanzleramt gebildet, schreiben Sie da. Und weiter, dass viele Journalisten wohl ihre Aufgabe eher darin sehen, die Strategie der Regierung zu verteidigen, statt zu kritisieren. Bitte erklären Sie, bevor ich zumindest in Teilen widersprechen möchte.
Na, ich möchte zunächst mal davon ausgehen, dass das journalistische Grundprinzip seit der Aufklärung ja Kritik ist. Sonst bräuchte man keinen Journalismus. Journalismus ist sozusagen eine kritische Instanz, die das politische und gesellschaftliche Geschehen reflektiert. Und ich habe das Gefühl, dass genau diese Funktion in dieser dramatischen Krise, die ja wirklich ganz, ganz existenzielle Folgen für jeden von uns, für unsere Gesellschaft, auch gerade für die Schwächsten der Gesellschaft, für Kinder zum Beispiel und sozial Schwache hat, dass dieses Prinzip da nicht richtig ausgelebt worden ist. Man hat sozusagen tatsächlich sich weniger kritisch mit der Regierung und der Notwendigkeit der verhängten Maßnahmen befasst, als dass man sich kritisch mit den Bürgern befasst hat, die sich nicht richtig an die Maßnahmen halten. Oder man hat sich kritisch mit den Kritikern befasst, indem man die alle ins Lager der Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker eingereiht hat. Da sehe ich schon ein, möchte es jetzt nicht fundamentales Versagen nennen, aber ich sehe da eine Verfehlung gewissermaßen, was eigentlich die Aufgabe von Medien in der Gesellschaft angeht.
Aber haben Sie da wirklich alles in den Blick genommen? Weil ich habe schon früh Stimmen vernommen, wie die von Heribert Prantl bei der Süddeutschen Zeitung. Eine Schriftstellerin, Intellektuelle wie Juli C. hat sich ganz klar geäußert, hat dafür auch immer wieder in den verschiedensten Medien Raum bekommen. Wenn Sie es ein bisschen niedrigschwelliger ansetzen wollen, in Ihrem Hause bei Springer, die Bild-Zeitung, hat ja auch nicht wirklich gespart, wenn sie irgendwo gemerkt hat, die Politik ist da gerade nicht wirklich konsequent oder widersprüchlich in ihrer Politik. Da gab es doch viel und da gibt es doch nach wie vor viel.
Richtig, es gibt einzelne Stimmen. Wir haben die vorher aufgezählt. Man könnte noch quasi zwei Hände voll machen. Man kann Jakob Augstein noch nennen, beim Freitag zum Beispiel. Aber das waren vereinzelte Stimmen. Und ich denke, eigentlich müsste doch bei einer so fundamentalen gesellschaftlichen und auch politischen Krise das Verhältnis andersrum sein. Selbst wenn die Maßnahmen alle vernünftig wären, wovon ja, glaube ich, nicht mal die größten Optimisten ausgehen. Aber selbst wenn das so wäre, müsste doch der Job von uns Medien sein, immer wieder neu zu überprüfen, sind die wirksam, wie ist die Evidenzgrundlage für einzelne Maßnahmen, ist der allgemeine Lockdown wirklich eine effektive Strategie zur Bekämpfung einer Pandemie? Das müsste genau andersrum sein, dass der Job der Medien die Überprüfung, Hinterfragung dieser Prinzipien ist und nicht, dass es so ein paar, ich nenne es jetzt mal etwas überspitzt, Alibi-Kritiker gibt, die dann auch mal die Gegenposition zur Sprache bringen.
Ich habe vorhin gesagt, ich will Ihnen nur in Teilen widersprechen, weil ich weiß, was Sie meinen und im Prinzip so einen Grundton spüre. Und da passt natürlich rein, dass dann einzelne Stimmen vielleicht diesen Grundton etwas erweitern. Ich frage mich aber, woher kommt das? Haben Sie eine Erklärung?
Na, das hat verschiedene Gründe. Zum einen sind die Medien und die Journalisten ja auch Teil der Gesellschaft. Und wir haben ja in dieser Pandemie gesehen, wie stark das Motiv Angst doch die Debatten und die Diskurse prägt, gerade in der Mediengesellschaft, die dann sozusagen durch Rückkopplung nochmal solche Angstgefühle verstärkt. Da gehören auch Journalisten dazu, da gehören auch Richter dazu, da gehören auch Politiker dazu. Also, dass man vor einer Pandemie Angst hat, ist ja total nachvollziehbar. Aber dass man nur aus diesem Motiv raus quasi dann argumentiert, finde ich problematisch. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass im Grunde seit dem Siegeszug des Populismus, auch seit dem Einzug der AfD in den Bundestag, Journalisten ihre Aufgabe zu oft darin sehen, die Regierung, unser politisches System, das ja in jeder Hinsicht schützenswert ist, zu verteidigen gegen die Populisten, gegen die gewissermaßen gegen den Mob auf der Straße und dabei dann auch ein bisschen ihre Rolle mit der eines Anwalts unseres Systems verwechseln.
Wobei das natürlich auch wirklich ein bedenkenswerter Aspekt ist. Also wenn man sich fragt als Journalist, als Journalistin, worauf muss ich schauen, was muss ich kritisieren, dann würde ich immer da ansetzen, wo die größten Irrationalitäten, die größten Unsinnigkeiten und so weiter zu finden sind. Und wenn die nun dann mal, also das vielleicht so als Verteidigung zu finden sind bei Demonstrierenden, bei Querdenkern und dergleichen, dass man dann den Fokus darauf richtet und vielleicht weniger auf Ministerpräsidenten und Kanzlerin. Ist das nicht auch eine Wahrnehmung der kritischen Rolle von Journalismus? Man ist eben nicht kritisch gegen die Regierenden, sondern gegen die, die, ich würde es mal sagen, verhältnismäßig sagen, noch irrationaler reagieren und agieren.
Absolut, natürlich gibt es sozusagen gesellschaftliche Phänomene, die ganz klar kritisch beobachtet werden müssen. Und es gibt ganz klar auch Grenzen dessen, wo sich Journalisten nicht konstruktiv mit auseinandersetzen müssen. Dazu gehört Faschismus, Hass, Rassismus, Volksverhetzung und all das. Aber man hat doch beobachten können, finde ich, dass seit dem April man sich die Auseinandersetzung mit der Kritik zu leicht gemacht hat, indem man im Grunde einen großen Topf aufgemacht hat. Und da hat man alle reingeworfen, die sich kritisch mit der Corona-Politik beschäftigen. Unter anderem Julie C., die ja immer eine Verfassungsrichterin ist und Juristin und die da sehr früh.
In Brandenburg,
Genau, in Brandenburg, die da sehr früh rechtliche Bedenken angemeldet hat, verfassungsrechtliche. Und die wurde dann auch zum Teil, auch in den Medien, muss man sagen, in einen Topf geworfen mit AfD-Verschwörungstheoretikern, Reichsbürgern und so weiter. Aluhüten hieß es dann ja immer wieder. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass man da nicht mehr differenziert hat.
Ich habe noch einen kleinen Erklärungsversuch und das jetzt auch vielleicht erstmal ohne Wertung, sondern als eine Vermutung, eine Beschreibung, nämlich rund um die Person Angela Merkel. Ich glaube, sie hat mittlerweile bei uns einen Status erreicht und auch in journalistischen Kreisen, so eine Inkarnation der Rationalität zu sein oder zumindest so zu gelten. Also was sie sagt und was sie will, ist richtig. Und nur leider scheitert sie dann immer mal wieder an den dummen Jungs der Ministerpräsidentenriege. Das ist eine Beobachtung. Ich würde das insofern kritisieren, weil es natürlich nicht richtig ist und weil Angela Merkel wahrscheinlich eine der mit dem meisten Machtinstinkt ausgestatteten Politikerinnen ist, die wir so haben in diesem Lande. Gleichzeitig ist aber natürlich durch diesen Status, den sie hat als scheidende Regierungschefin, und letztendlich auch so ein bisschen, wenn wir auf die Geschichte der Pandemie zurückgucken, die jüngere durch einige Fakten, die wir da wissen, bestätigte Seite daran. Sie hat nichts mehr zu gewinnen, sie hat nichts mehr zu verlieren und sie guckt da mit einem recht wissenschaftlichen Blick darauf.
Das würde ich in Frage stellen. Also die Rationalität, die gibt es sicherlich als Topos, dass Angela Merkel als Physikerin da sozusagen den kühlen und unbestechlichen Blick auf die Dinge hat. Ich sehe das gar nicht so. Also wenn man sich den Beraterstab anschaut, der jetzt auch wieder zum Zuge gekommen ist, als die letzten Einschränkungen beschlossen wurden, da war in der Runde kein Soziologe, kein Jurist, kein Psychologe, kein Pädagoge. Da waren nur sozusagen Virologen, Statistiker, Mathematiker, Physiker drin. Und das ist ja ein völlig falsches Paradigma. Eine Gesellschaft besteht aus Kontakten. Kontakten sind nichts, wo ein Virologe groß was zu sagen hätte. Das ist ein soziales Phänomen. Und wenn man in einer Gesellschaft auf eine radikale Kontaktreduzierung setzt und versucht, möglichst alle Kontakte zu unterbinden, dann hat das Effekte, die man wissenschaftlich beschreiben kann, wenn man sich die entsprechende Expertise holt. Da sehe ich aber gar kein Interesse bei unserer Bundesregierung. Es wird sozusagen ganz starr auf dieses Ziel von einer Inzidenz von 50 gesetzt, was ja einerseits unrealistisch ist im Winter und was auch zweitens insofern fragwürdig ist, als dass es ja auf das Ziel der Kontaktverfolgung ausgerichtet ist. Die Kontaktverfolgung hat aber, das hat man im letzten Sommer gesehen, gar nicht richtig funktioniert. Also wir machen einen gigantischen Lockdown, nur um ein Ziel zu erreichen, dass es gar nicht hilft, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Da sehe ich keine wissenschaftliche Rationalität im Gang, sondern eher sozusagen ein gewisses Beharrungsvermögen, an einer einmal gewählten Strategie festzuhalten, weil man sich sonst auch unangenehme Fragen stellen müsste.
Naja, das ist jetzt wahrscheinlich so eine Hätte-Hätte-Fahrradkette-Diskussion, aber es gab ja häufiger die Momente in diesem Jahr, da die Bundeskanzlerin gesagt hat, lasst uns mal vorsichtshalber schon dieses oder jenes tun und dann aus, ich finde, nachvollziehbaren Gründen mit Blick auf das gesellschaftliche Leben, das man nicht zu schnell wieder zum Erliegen bringen wollte, überstimmt worden ist in dieser Frage oder vielmehr in ihrer Zuständigkeit da ja gar nicht gefragt war, sondern die Ministerpräsidenten. Das heißt, ja, Beraterkreis hin oder her. Es gibt schon so ein paar Evidenzen, dass mit früheren Maßnahmen vielleicht diese Situation, wie wir sie jetzt haben, nicht so problematisch wäre, wie sie ist.
Das sehe ich eigentlich nicht. Ich sehe im Gegenteil, dass die Zahlen ja gerade gegen den Erfolg der Lockdown-Strategie sprechen. Man sieht ja, dass zum Beispiel im Dezember sich die Infektionen in fast allen gesellschaftlichen Gruppen gesenkt haben, aber dass sie genau in der Gruppe, auf die es ankommt, nämlich bei den Alten, bei den über 80-Jährigen, steil nach oben gegangen ist und da ja auch die Sterbedynamik in einer schrecklichen Weise sich in den letzten Wochen entwickelt hat. Das spricht ja gerade gegen die Effektivität der Strategie, für die Angela Merkel auch mit ihrem Bundeskanzlerberaterstab sich entschieden hat.
Der Blick auf die Themen dieses Tages mit dem Weltjournalisten Andreas Rosenfelder. Und dazu zählt eine, ich wollte sagen Premiere, aber jetzt habe ich gerade gelernt, nein, es ist sozusagen die zweite Aufführung. Heute Abend wird der Bürgerrat tagen, zum zweiten Mal in Deutschland, dass es so etwas gibt, mit dem Auftrag, Empfehlungen für Deutschlands Rolle in der Welt zu erarbeiten. Was da genau passieren wird, dazu gab es gerade eine Pressekonferenz. Wolfgang Schäuble, der Bundestagspräsident, hat sich dazu geäußert, nämlich was das Ziel ist dieser Räte.
Wenn die beteiligten Bürgerinnen und Bürger am Ende ihre Erfahrung, Sichtweise einbringen, wenn sie ernst genommen und gehört werden, kann diese besondere Form der Beteiligung das Vertrauen in die Politik in unserem Land stärken. Und dann können die Bürgerräte die bewährten politischen Prozesse ergänzen und der repräsentativen Demokratie neue Impulse geben.
Das sagte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Also wozu, wissen wir jetzt. Aber was da genau passieren wird, das wissen wir noch nicht so genau. Insofern bin ich froh, dass Ramona Westhof jetzt hier bei uns in der Runde dabei ist mit Andreas Rosenfelder und mir heute dran an dem Thema für Deutschlandfunk Kultur.
Hi.
Hallo Ramona, was wird da jetzt passieren erstmal heute?
Ich kann mal kurz vielleicht anfangen mit, wer überhaupt dabei ist. Das sind 160 mehr oder weniger zufällig ausgewählte BürgerInnen, die dabei sind, zwischen 16 und 90 Jahren alt. Das wird irgendwie mit Melderegistern gemacht und die werden dann so geclustert nach verschiedenen Gruppen, ne? Dass eben irgendwie verschiedene Altersklassen vertreten sind, verschiedene Geschlechter, auch Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Das soll ein möglichst guter Gesellschaftsschnitt sein und auch ganz wichtig Leute, die sich sonst nicht politisch engagieren. Und die werden ganz kurz zusammengefasst sich jetzt 10-mal online treffen und mit ExpertInnen-Input gefüttert über Deutschlands Rolle in der Welt sprechen.
Das ist ja kein kleines Thema, würde ich mal sagen, Deutschlands Rolle in der Welt. Andreas Rosenfelder, ich habe ja bei solchen Instrumenten immer erstmal eine grundskeptische Frage. Ist das Partizipation oder ist das der Schein von Partizipation?
Ich finde das gar keine schlechte Idee. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob Deutschlands Rolle in der Welt da vielleicht der beste Gegenstand dafür ist, um das auszuprobieren. Das erscheint mir ein sehr großes Thema. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass mit so einer Form, die ja eben nicht einfach direkte Demokratie ist, die ja oft auch sehr impulsiv und stimmungsgetrieben ist, sondern die ja schon auch eine Form der Repräsentation ist. Man repräsentiert zufällig ausgewählte Bürger, die dann gewissermaßen für die Bevölkerung stehen. Das finde ich nicht schlecht und ich habe das Gefühl, dass ein Problem auch zum Beispiel in der Corona-Pandemie war, dass man das Gefühl hat, die, um die es geht, mit denen wird gar nicht so viel geredet. So, wer hat denn mit den alten Leuten geredet, ob sie sich wirklich damit gut fühlen, wenn ihre Verwandten sie nicht mehr besuchen? Das sind so Aspekte, wo ein Bürgerrat vielleicht auch gute Impulse bringen könnte.
Ja, interessant. Mir ist das Instrument in Frankreich zum ersten Mal begegnet, also dass ich es als Journalist auch wahrgenommen habe. Präsident Macron hat ja da, wenn ich recht informiert bin, Bürgerinnen und Bürger zusammengeholt, um über den Klimawandel zu reden und die Frage, was die Bürgerinnen und Bürger, was die Politik tun kann, also jeder Einzelne auch letztendlich, was zumutbar ist, was zu weit geht. Gibt es denn eigentlich eine Ahnung, Ramona, warum man jetzt ausgerechnet dieses Thema ausgewählt hat?
glaube, es werden einfach verschiedene wichtige, gesellschaftspolitisch wichtige Themen besprochen. Beim letzten Mal ging es um Demokratie und das ist auch jetzt, Sie haben ja gerade schon gesagt, das ist ein sehr großes Thema und dieses Mal wieder ein sehr großes Thema, was da besprochen wird. Es gibt schon verschiedene Teilthemen, über die diskutiert werden soll, die kann ich vielleicht mal kurz nennen. Es gibt 5 Themengebiete: nachhaltige Entwicklung, Wirtschaft und Handel, Frieden und Sicherheit, Demokratie und Rechtsstaat und die Europäische Union. Um die soll es gehen. Und das ist vielleicht auch ganz interessant. Der jetzige Bürgerinnenrat ist eine Folge des letzten Bürgerinnenrats. Also ein Ergebnis, ein Vorschlag, den der Rat an die Politik weitergegeben hat, war, dass man das eben regelmäßig macht. Mhm. Das heißt, man sieht da jetzt schon eine direkte Auswirkung. Mit der Neuauflage.
Jetzt ist natürlich die Frage, Sie merken, ich muss irgendwas finden, ich muss hier irgendwie ein bisschen Wasser reingießen in diesen Wein. Aber ich glaube, dieses Schlückchen Wasser ist auch berechtigt. Denn wenn man sich überlegt, da kommen Menschen zusammen mit einem Mandat, um über etwas zu beraten und am Ende zu Entscheidungen oder Empfehlungen zu kommen. Andreas Rosenfelder, haben wir dafür nicht eigentlich Parlamente?
Ich habe nur den letzten Teil der Frage verstanden, ob wir dafür Parlamente haben.
Genau, also ob das nicht letztendlich eine Konkurrenz ist zu dem Instrument Parlament, also dem Grundprinzip der parlamentarischen Demokratie.
Das sollte natürlich auf gar keinen Fall so sein. Und ich würde auch sagen, dass jetzt, um wieder vielleicht ein bisschen auf die aktuelle Situation zu sprechen zu kommen, ja auch ein Problem war, dass man immer gesagt hat, die Parlamente sind nicht genug beteiligt, die sprechen nicht genug mit. Es wird die ganze Zeit seit einem Jahr ungefähr in so einem Exekutivmodus regiert. Aber trotzdem finde ich, als Ergänzung, wie Wolfgang Schäuble das ja auch gesagt hat, als Ergänzung finde ich das nicht so schlecht, auch im Hinblick auf, dass wir ja doch sowas erleben wie so ein Schisma zwischen den politischen und medialen Eliten, zu denen wir auch gehören, und halt dem Gefühl vieler Bürger, da nicht abgebildet zu werden. Das muss man gar nicht populistisch überspitzen. Das Phänomen gibt es ja in fast allen westlichen Demokratien. Und da finde ich so eine Institution gar nicht schlecht, die sozusagen einfach stichprobenartig mal schaut, wie denn die Befindlichkeiten sind.
Und das ist ja auch, das ist nochmal ganz interessant, da eine Abgrenzung machen zur direkten Demokratie. Es ist eben kein Volksentscheid, der das ja wahrscheinlich auch irgendwie abbilden würde. Aber Volksentscheide dringen so ein bisschen zu krassen Ergebnissen. Und Deutschland orientiert sich ja am Vorbild von Irland, das eben auch schon Bürgerinnenräte einsetzt, um eben keinen Volksentscheid zu machen, sondern einfach Menschen aus verschiedenen Bereichen abzufragen, die, genau wie Sie das sagen, sonst nicht Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger sind, aber auch wichtigen Input haben und Perspektiven, die sonst gar nicht zu Gehör kommen, die in der politischen Entscheidungsfindung sonst fehlen. Und Irland hat zum Beispiel die Ehe für alle durchgesetzt mit so einem Bürgerinnenrat.
Vielen Dank, Ramona Westhoff, für diesen Input, für diese Einschätzung und Information zum Thema, zum zweiten Bürgerinnenrat, der heute tagen wird. Danke, Andreas Rosenfelder, bis hierhin. Es sind eigentlich noch 5 Tage bis zu einem diskussionswürdigen Gedenktag. Am 18. Januar liegt die Gründung des Deutschen Reiches 150 Jahre zurück. Wir sprechen das schon mal heute an, nicht zuletzt, weil auch der Bundespräsident es tut. Vor einer Stunde hat eine Veranstaltung begonnen, wo er auch sprechen wird, in Erinnerung an eben dieses Deutsche Reich, das Kaiserreich. Andreas Rosenfelder ist weiter mein Gast, Kulturchef der Welt, wie auch der Welt am Sonntag. In der konnte man in der jüngsten Ausgabe einen Text finden. Darf ich den Tenor mal so verkürzen? Es war nicht alles schlecht im Kaiserreich?
Kann man so sagen. Es hat zwar einen etwas zweifelhaften Unterton, aber man kann das durchaus so sagen, weil das Deutsche Kaiserreich ja immer als Obrigkeitsstaat, als reaktionäre Gesellschaft erinnert wird, geprägt von Adelsherrschaft und Militarismus. Und das stimmt halt nicht nur. Da gab es schon auch gesellschaftlich ganz spannende Entwicklungen und ganz moderne Phänomene, die man eigentlich, wo man immer sagen würde, das ging doch alles erst mit den 20er Jahren los.
Was zum Beispiel?
Das hat ganz viele Aspekte. Also zum Beispiel, man kann die Filmkultur nennen. Also der Film wurde ja 1895 erst erfunden und Wilhelm II. Hat das sehr, sehr schnell, das hat das Medium gewissermaßen nicht nur entdeckt, sondern auch lustvoll genutzt. Also das war in der Hinsicht gar kein Neuland für ihn, sondern er hat da selber auch quasi regelmäßig Filme gedreht. Es gab ein Bildband, schon 1912 erschienen, über Wilhelm II. Und den Film. Aber es gab auch im gesellschaftlichen Bereich schon um die Jahrhundertwende Bewegungen, die uns heute fast zeitgenössisch erscheinen können. Es gab die ganze Lebensreformbewegung um 1900, wo so im Grunde Öko-Hippies experimentiert haben mit anderen Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Es gab radikal-feministische Autorinnen, die nicht nur irgendwo im Untergrund agiert haben, sondern die wirklich Bestseller veröffentlicht haben. Das heißt, da war schon einiges los.
Ich hatte gestern als Homeschooling-Lehrer, der ich so nebenberuflich auch gerade bin, den schönen Moment, dass ich erklären konnte, die Wohnung, in der wir wohnen, also ein schöner Gründerzeitbau in Berlin, die verdanken wir in gewisser Weise auch diesem deutsch-französischen Krieg, der ja im Prinzip der Einigungskrieg war für dieses Deutsche Reich, weil die Franzosen damals so unglaublich viel Reparationen zahlen mussten, dass damit ganz viel auch gebaut werden konnte in Berlin. Ich erwähne das aber auch natürlich vor dem Hintergrund, es ist ja eine gewisse Hypothek, gerade wenn wir auf die Gründung schauen, der Kaiser, der sich ausgerechnet in Versailles krönen lässt als Demütigung der geschlagenen Franzosen. Und generell die Politik, also wenn wir mal, Sie haben jetzt gerade auf die Gesellschaft und die Kultur geschaut, die Politik des Kaiserreiches, die hat ziemlich viele Ambivalenzen.
Die hat ganz große Ambivalenzen, auch gerade eben, was die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs angeht, die ja sicherlich auch mit Versailles beginnt. Aber wenn man Christopher Clark die Schlafwandler gelesen hat, dann weiß man ja auch, dass das eben nicht nur gewissermaßen im Deutschen Kaiserreich losging, sondern dass sich diese Dynamik des Hochrüstens und der Vorbereitung auch Aggressionen und die militärische Offensiven, dass sich der in fast allen europäischen Großmächten damals parallel abgespielt hat.
Wenn man mal so schaut auf die großen Linien, die bleiben, also wir hatten ja im letzten, in ihrem mittlerweile vorletzten Jahr 2019 die großen Erinnerungen an die Weimarer Republik und die Frage, wie prägt das eigentlich unser Land heute, wenn man das jetzt mal heute versucht, diesen Blick. Ich habe da eine vielleicht nicht ganz so positive Linie, die passt ein bisschen zu dem Anfang unseres Gespräches, diese Aussage Wilhelm II, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Ich habe mich manchmal so ein bisschen erinnert gefühlt in der Anfangszeit der Corona-Pandemie, dass das auch so ein, also dass dieser Geist, der auch so eine gewisse Obrigkeitsliebe hat, dass der eine gewisse Konstante ist in dem Verhältnis deutsche Gesellschaft, deutsche Politik.
Jetzt sind Sie plötzlich viel kritischer als ich.
Ja, jetzt kommt's raus.
Jetzt kommt's raus. Ich musste tatsächlich auch mal in den Satz denken. Und es gibt ja auch doch, man merkt ja auch in der Krise doch so eine gewisse Obrigkeitsorientierung. Also wenn man nur mitbekommt, dass halt zum Teil auch Nachbarn denunziert werden, weil da vielleicht mal einer zu viel im Haushalt sitzt und das schlittenfahrende Familien irgendwie auf den sozialen Medien an den Pranger gestellt werden. Also da gibt es sicher tatsächlich so mentalitätsgeschichtliche Kontinuitäten, die vielleicht auch eine deutsche Eigenart sind. Das kann ich jetzt im Moment nicht sagen, ob das in anderen Ländern ähnliche Phänomene gibt. Und tatsächlich auch dieses politische, also gesagt, dieser antipolitische Impuls, der auch in dieser von Ihnen zitierten Äußerung drinsteckt. Und das ist keine schöne Erinnerung, die man jetzt sozusagen feiern möchte. Nur ist halt sozusagen die Gesellschaft, die sich hinter diesem Etikett Kaiserreich verbindet, doch eine viel vielfältigere.
Ein Thema habe ich hier noch im Deutschlandfunk Kultur, eine Streitfrage, die heute in zweiter Instanz in Celle vor dem Oberlandesgericht verhandelt wird. Die Frage nämlich, ob die kleine Paula, mittlerweile bald ein Jahr alt, gleichberechtigt zwei Mütter haben darf. Das klagende lesbische Ehepaar möchte das gerne so. Im Angebot hat unser Staat aber bisher nur folgendes Modell, eine Mutter und die Partnerin, die kann dann bestenfalls Stiefmutter sein. Andreas Rosenfelder, Kulturchef der Weltgruppe. Klingt das nur absurd oder ist es das auch?
Nee, ich finde das tatsächlich unbegreiflich und es wundert einen auch sozusagen in mehrerer Hinsicht. Das wurde ja immer als Argument gegen die gleichgeschlechtliche Ehe angeführt, dass der Sinn der Ehe ja die Reproduktion ist und das könnten die Homosexuellen nicht leisten, was hier gar nicht stimmt. Jetzt sieht man, es gibt eine rechtliche Gleichstellung und dann wird genau in dem Bereich, wo es um Reproduktion geht, nämlich den Paaren, die dann gemeinsam ein Kind großziehen wollen, werden dann absurde bürokratische Hemmnisse in den Weg gestellt. Das ist tatsächlich schwer nachvollziehbar.
Ich meine, wahrscheinlich, wie so häufig, sind eher die Väter das Problem. Also um es mal so klar zu benennen, schwule Paare, wo ja der Gesetzgeber insgesamt, auch was die Frage überhaupt von gemeinsamen Vaterschaften oder überhaupt von dem Adoptionsrecht große Schwierigkeiten sieht. Aber es ist natürlich auch bei Elternschaften immer so diese Frage. Ich habe mal gelernt, es gibt ja im Prinzip drei Elternschaften, die man diagnostizieren kann. Die biologische, das ist wahrscheinlich noch am einfachsten festzustellen, dann so etwas, was man soziale Elternschaften nennt, also die das auch wirklich wahrnehmen und dann eben noch was abweichen kann, die juristische Elternschaft. Jetzt frage ich mich manchmal, ob möglicherweise, ich denke mich jetzt mal in die Juristerei mit ihrem Bedürfnis, klare Verhältnisse zu haben, vielleicht sind unsere Lebensverhältnisse in der Patchwork-Logik so komplex, dass das die Juristerei nicht mehr schafft?
Ich glaube, es gibt da doch auch im Justizministerium und auch bei vielen Juristen einen Willen, das gut zu regeln. Also ich glaube nicht, dass das quasi an der juristischen Umsetzung scheitert, sondern dass das doch eher noch gewissermaßen vielleicht politische Bremseffekte da gibt. Also ich kenne auch persönlich die ein oder andere Regenbogenfamilie, wie man das ja jetzt nennt. Und da sind wirklich mehr absurde Geschichten berichtet worden. Also unter anderem ein Paar mit zwei Kindern, zwei Frauen mit zwei Kindern, die mussten jeweils wechselseitig das Kind der anderen adoptieren, weil die abwechselnd die Mutter waren. Und dem wurde dann von der Notarin geraten, man solle es doch so darstellen, dass das Ergebnis von einem One-Night-Stand sei, weil die andere Geschichte die Gerichte überfordern würde. Also das ist dann tatsächlich, finde ich, bizarr, weil man oft bei diesen Familien eigentlich den Wunsch erkennt, fast sozusagen musterfamilienartig zu leben. Da ist der Anspruch dann gewissermaßen besonders hoch von außen und auch von innen. Und da sind dann solche bürokratischen Hürden schwer zu verstehen, finde ich.
Auf jeden Fall, weil Sie gerade Patchwork, Regenbogenfamilien, jetzt haben wir ja schon zwei Begriffe. Ich fand ja schön, dank Netflix haben wir gelernt, wie die Schweden das nennen durch eine Serie, nämlich Bonusfamilien, was eigentlich ganz sympathisch ist, weil da irgendwie so deutlich wird, man gewinnt da was.
Ich kannte den Begriff gar nicht, aber tatsächlich ist es ein ganz interessanter Begriff, ja.
Schöne Serie gibt es auf Schwedisch, gibt es auch, glaube ich, in einem Remake mittlerweile in deutscher Variante. Interessantes Thema, mal sehen, wie das Oberlandesgericht in Celle das entscheidet. Die erste Instanz, die hatte den Müttern erstmal nicht recht gegeben. Mal gucken, wie sich das entwickelt. An meiner Seite in dieser Stunde war, muss ich jetzt fast sagen, Andreas Rosenfelder von der Welt, der Kulturchef von Welt und Welt am Sonntag. Herr Rosenfelder, eine Nachricht, die kam am Vormittag. Der Kreml-Gegner Alexei Nawalny, der ja nach seiner Vergiftung nach Deutschland gekommen ist, hat jetzt angekündigt, er will nach Moskau zurückkehren. Schon am Sonntag, am 17. Januar will er dort landen. Sie haben ja bei der Welt und insgesamt in den Medien der Springer-Gruppe das sehr intensiv begleitet. Das ist ein Schritt. Ja, was würden Sie sagen? Sehr mutiger Schritt.
Ja, das kann einem tatsächlich nur so den allergrößten Respekt abbringen, wenn man sieht, dass jemand ein hohes persönliches Risiko in Kauf nimmt, aber wahrscheinlich eben aus dem Bewusstsein raus, dass eben die Präsenz von Kritik ein so hoher Wert ist, dass er das dafür in Kauf nimmt. Und das finde ich tatsächlich bewundernswert und mutig.
Andreas Rosenfelder sagt das hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für diese Einschätzung. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit hier heute. Wie geht es jetzt weiter im Homeoffice bei Ihnen?
Ich werde jetzt noch ein bisschen über Teams arbeiten. Das ist ja sozusagen das neue Büro, dass man so auf seinem iPhone die Teams-App hat. Und dann werden wir ein bisschen den Tag von morgen planen. Und dann kommt mein Sohn auch irgendwann aus der Notbetreuung zurück. Und wir spielen dann noch so ein bisschen.
Dann viel Spaß damit. Vielen Dank für Ihre Zeit heute.
Vielen Dank.